Gesundheitswissen, der Podcast für Ihre Gesundheit. Präsentiert von Lensing Media und dem Medienhaus Bauer.
Wir kommen heute im Gesundheitspodcast zusammen mit einem Wiederholungstäter. Eine Stimme, die man aus, ich glaube, Folge 5 schon kennt, Dr. Wolfram Steens. Danke, dass ich nochmal vorbeikommen darf. Danke, dass wir nochmal sprechen.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen im orthopädisch-neurologischen Zentrum ein weiteres Mal.
Wir haben beim letzten Mal, ich habe nochmal reingehört, so einen Fragenkatalog beantwortet, also häufig gestellte Fragen an Sie als Arzt. Da ging es vor allen Dingen um die Arthrose, es ging um Arthritis, Behandlungsmethoden und Möglichkeiten, dieser Krankheit vielleicht auch vorzubeugen. Heute wechseln wir ein bisschen den Bereich, aber nicht die Region des Körpers. Wir sprechen über Knorpel.
Ja, das ist richtig. Wir bleiben im Prinzip bei den Gelenken, aber heute sind wir, sagen wir mal, anfänglich bei einem ganz, ganz kleinen Schaden, der sich auf der Knorpelebene abspielt und aus dem dann im weiteren Verlauf, wenn er unentdeckt und unbehandelt bleibt, auch nach vielen, vielen Jahren eine Arthrose werden kann, wo wir dann wieder beim letztmaligen Thema angelangt werden.
Also setzen wir eigentlich sogar viel, viel früher an, schon eher in der Prävention.
Richtig, wir machen, wie das heutzutage so in der Filmindustrie heißt, wir machen ein Prequel heute.
Ein Prequel. Wo müssen wir denn dann einsteigen, um über Knorpelzentrum NRW und Sie als Mediziner zu sprechen? Wo fangen wir denn da ganz vorne an?
Ja, wir fangen im Prinzip mit der Frage an, wie kommt es zur Arthrose? Und da ist dann tatsächlich die Antwort darauf, mit einem winzig kleinen Knorpelschaden fing damals alles an.
Mhm. Heißt?
Das heißt, dass dieser winzig kleine Knorpelschaden, der also lange, lange im Vorhinein, bevor die Arthrose sich bemerkbar macht, entstanden ist, dass der oftmals aus verschiedenen Gründen, die ich auch gerne erläutern kann, zunächst einmal unentdeckt bleibt.
Ich kann mich jetzt noch erinnern und auch weil ich nochmal reingehört habe, weiß ich es jetzt auch sehr präsent, dass wir beim letzten Mal ja auch über Ursachen von Arthrose gesprochen haben, auch über diesen Punkt, wie kann ich denn als Laie, als noch nicht Ihr Patient, erkennen oder wissen, dass bei mir ein Risiko besteht oder vielleicht schon eine Erkrankung besteht. Wenn jetzt klingt das ja fast schon so raus, dass alles, was am Knorpel ist, noch so klein und unauffällig ist, dass ich das eigentlich gar nicht bemerken kann.
Genauso ist es im Prinzip auch. Der winzig kleine Knorpelschaden, der, ich wiederhole das jetzt ja vielleicht, die, wenn man so will, Initialzündung für die spätere Arthrose ist, der bleibt wirklich und tatsächlich auch in vielen Fällen völlig unbemerkt. Die Gründe für einen Knorpelschaden sind unterschiedlicher Natur. Das können angeborene Gelenkmissbildungen sein, das können Unfälle sein, bei denen es zu einer Verletzung des Knorpels gekommen ist. Das können auch noch weitere Ursachen sein, auf die brauchen wir jetzt gar nicht so näher einzugehen. Schlussendlich ist, wie gesagt, der kleine Knorpelschaden, der aus dreierlei Gründen zunächst unentdeckt bleibt, der ist die eigentliche Ursache für die spätere Entstehung einer Arthrose. Und da ist es so, dass wir folgende Tatsachen berücksichtigen müssen. Zum einen ist Knorpel nicht durchblutet. Das heißt, wenn es zu einem kleinen Knorpelschaden kommt, haben wir es nicht mit einem Bluterguss im betroffenen Gelenk zu tun. Der nächste Grund ist die Tatsache, dass Knorpel auch keine Nervenzellen enthält. Und das heißt, dass der kleine, winzige Knorpelschaden, sofern er denn entsteht, zunächst auch einmal nicht durch Schmerzen sich bemerkbar macht. Also auch damit haben wir keinen Hinweis darauf, dass wir vielleicht gerade einen kleinen Knorpelschaden erlitten haben. Der dritte und letzte Grund ist, Knorpel, und da reden wir jetzt zunächst mal vom Erwachsenen, Knorpelgewebe ist von sich aus nicht regenerationsfähig. Das heißt, der einmal gesetzte Knorpelschaden kann nicht ausheilen. Wenn man beispielsweise sich mit dem Küchenmesser in der Küche in den Finger schneidet, dann hat man da eine kleine Schnittwunde und die ist ja, sagen wir mal, spätestens nach 7 bis 10 Tagen völlig ausgeheilt und man sieht das gar nicht mehr. Mhm. Im schlimmsten Fall bleibt vielleicht eine kleine Narbe über, aber meistens ist das so gut dann ausgeheilt, dass man das gar nicht mehr sieht. Beim Knorpel ist das eben nicht der Fall, zumindest beim Erwachsenen. Da gibt es bei Kindern etwas andere Verläufe. Aber für den Erwachsenen ist das so, dass man das als einen nicht regenerationsfähigen Schaden begreifen muss.
Vielleicht müssen wir da einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es Schaden nehmen kann, aber wo habe ich denn Knorpel überall im Körper? Was kann denn alles Schaden nehmen?
Im Prinzip habe ich überall dort, wo Gelenke sich befinden, habe ich auch einen knorpeligen Belag der Gelenkflächen beider Gelenkpartner. die letztendlich dafür sorgt, dass bei der Bewegung es zu einem reibungslosen Ablauf der Gelenkpartner gegeneinander kommt. Es gibt so ein schönes Beispiel, dass die Knorpeloberfläche eines Gelenkes von ihrer Reibung her 10.000 Mal reibungsärmer ist als zwei aufeinanderliegende Eisflächen.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass wir beim letzten Mal sehr viel über Knie und Hüften gesprochen haben. Sind das auch, wenn, da ging es ja um Arthrose primär schon, auch wenn wir über Knorpelschäden sprechen, die the place to be für Angriffsfläche?
Also es ist in der Tat so, wenn wir jetzt zumindest mal auf die untere Extremität das Ganze beschränken, das sind schon die beiden Gelenke, die am häufigsten Knorpelschäden respektive dann auch später die Arthrose aufweisen. Aber es gibt natürlich letztendlich an jedem Gelenk in unserem Körper gibt es die Möglichkeit, dass sich dort eine Arthrose entwickelt. Wir haben ja so fünf große Gelenke, also Hüfte, Knie und Sprunggelenk an der unteren Extremität und Schulter- und Ellbogengelenk und dann respektive vielleicht noch Handgelenk und Fingergelenke. Das sind so die Hauptgelenke, an denen Arthrosen, also Gelenkverschleiß entstehen kann.
Ich habe aus unserem letzten Gespräch mitgenommen, dass natürlich das Alter immer eine Rolle spielt bei solchen Erkrankungen auch, aber nicht nur. Also wir hatten sehr viele Beispiele auch, wo es um junge Menschen ging, um sportlich aktive Menschen, die auch arthrosekrank sein können. Beim Knorpelschaden wird das ja auch wahrscheinlich jeden betreffen. Oder gibt es eine Gruppe, die ausgenommen oder besonders gefährdet ist?
Na, im Prinzip ist natürlich jeder, hat jeder das Risiko von einem Knorpelschaden betroffen zu sein. Risikogruppen in dem Sinne würde ich jetzt per se erstmal nicht aufzählen wollen. Natürlich gibt es prädisponierende Faktoren, also Faktoren, die geeignet sind, das Auftreten eines Knorpelschadens wahrscheinlicher zu machen. Aber prinzipiell ist für alle Menschen auf diesem Planeten das Risiko eines Knorpelschadens gleich.
Jetzt sitze ich hier, höre diesen Podcast und denke so, ich habe mehrfach Risiko und Gefahr gehört. Ist ein Knorpelschaden etwas, vor dem ich Angst haben muss?
Nein, muss man nicht. Das ist ja in der Regel ja eher etwas, sagen wir mal, seltenere Erkrankung, die auch von ihrer Gefährlichkeit nicht zu vergleichen ist mit tatsächlich, wenn ich das mal so sagen darf, mit richtigen Erkrankungen, die natürlich eine erhebliche Gefährdung der Gesundheit darstellen. Also der Knorpelschaden an sich ist ja zunächst, wie bereits beschrieben, bleibt er unbemerkt und entwickelt sich dann im Laufe der Zeit zu einem etwas größeren Knorpelschaden und dann fängt er auch irgendwann an, symptomatisch zu werden. Und dann ist immer noch Zeit, wenn der symptomatisch wird und korrekt diagnostiziert wird, dann ist immer noch Zeit, ihn adäquat zu behandeln. Also von daher muss man da keine Angst vor haben. Angst ist, glaube ich, insgesamt bei Gelenkerkrankungen, bei degenerativen Gelenkerkrankungen nicht so das richtige Wort. Da gibt es in der Medizin ernsthaftere Erkrankungen, vor denen man sicherlich mit Recht Angst haben kann.
Und Sie wirken auch sehr entspannt, wenn Sie über Knorpel sprechen. Meine Faustformel ist immer, solange der Arzt entspannt ist, finde ich das auch.
So ungefähr muss man es ja auch sehen. Das ist ja tatsächlich so, dass man, also wie gesagt, bei dem Thema auch eigentlich, wenn das richtig diagnostiziert und richtig therapiert wird, auch dann entspannt bleiben kann.
Wir haben am Anfang, oder da haben Sie ganz kurz diese Abbiegung genommen, wie entsteht eigentlich ein Knorpelschaden? Da hatten Sie jetzt nur das Beispiel durch eine Art Unfall. Vielleicht können wir das ein bisschen ausweiten. Wodurch entstehen Knorpelschäden denn?
Ja, letztendlich ist es auch eine Überlastung des Knorpelgewebes, sei es durch eine sehr starke punktuelle Einwirkung auf den Knorpel, der dann zu einer Zerreißung des Knorpels führt. Es kann aber eben auch, wie vorhin an dem einen Beispiel, der Gelenkmissbildung oder der, sagen wir mal, fehlerhaften Achse einer Extremität, kann das dazu zu jahrelangen Überlastung kommen, die jetzt nicht wie in dem anderen Beispiel punktuell und akut einschießend durch Kräfte verursacht wird, sondern dass eben dieses Auftreten ungünstiger Scherkräfte, die über einen sehr, sehr langen Zeitraum auf den Knorpel einwirken, dass es dann auch zu einem Knorpelschaden kommen kann.
Also auch schon Fehlstellung.
Auch Fehlstellung.
Ja, oder Fehlbelastung.
Ein X-Bein oder ein U-Bein, die können letztendlich dann zu einer Beschädigung des Knorpels im Verlauf vieler Jahre führen.
Kann ich mich denn überhaupt vor einer Art Knorpelschaden schützen? Kann man das generalisieren? Weil klar, wenn ich jetzt sehe, jemand hat starke X- oder O-Beine oder sonst irgendwie eine schräge Körperhaltung, macht irgendeinen Extremsport, da kann ich daraus schließen, dass irgendwie der Körper da in irgendeiner Form Verschleiß ja irgendwann mal hat. Und so generell?
Ja, sagen wir so, im Rahmen sportlicher Belastung ist natürlich auch immer die Frage, wie extrem man so eine Sportart ausübt. Also ich glaube, der ganz normale Breitensport ist jetzt per se erstmal nicht dazu geeignet, einen Knorpelschaden zu verursachen. Aber je extremer, je intensiver eine Sportart betrieben wird, desto mehr bedeutet das ja auch eine Belastung für die Gelenke. Und dann ist es sicherlich denkbar, dass auch da irgendwann bei entsprechender permanenter, intensiver Überlastung eines Gelenkes dort ein Knorpelschaden entsteht. Ansonsten ist es sicherlich auch so, dass bei ganz normaler Lebensweise und bei ganz normaler Sportausübung mit zunehmendem Alter dann auch sich irgendwann ein Knorpelschaden einstellen kann. Und natürlich ist immer wie bei so vielen Erkrankungen auch eine gewisse genetische Prädisposition, also eine genetische Veranlagung mit ins Kalkül zu ziehen, warum Knorpelschäden entstehen können.
Schaden klingt nach etwas, was ich beheben muss. Muss jeder Knorpelschaden irgendwie behandelt werden?
Nicht sofort, aber schlussendlich, wenn er sich denn genügend weit entwickelt hat, sollte er dann schon behandelt werden. Also man kann sicherlich Knorpelschäden im ersten oder zweiten Schädigungsgrad kann man sicherlich verlaufsbeobachten und zunächst einmal symptomatisch behandeln. Aber sobald das in einen drittgradigen oder dann schlussendlich auch, wenn er diagnostiziert wird, dann schon viertgradigen Knorpelschaden sich darstellt, dann ist es schon notwendig, den auch zu behandeln. Und das heißt, bei den dritt- und viertgradigen Knorpelschäden hilft dann nicht mehr die symptomatische Therapie allein, weil das ist ja nur eine symptomatische Therapie.
Die also eine Schmerztherapie
abzielt, oder was? Ja, die darauf abzielt, die Symptome zu behandeln, sondern dann muss man schon ursächlich an das Problem ran und das geht in der Regel beim Knorpelschaden nur über einen chirurgischen Ansatz. Das heißt also mit anderen Worten mit einer Operation.
Beim Herrn Doktor Stehens.
Also unter anderem bei dem, aber es gibt auch andere, die das sicherlich sehr gut können. Das
ja, Sie haben jetzt gerade diesen Grad oder diese verschiedenen Grade der Erkrankungen aufgeführt. Ab welchem Punkt und wie merke ich diesen Punkt, muss ich denn wirklich zu einem Experten wie Ihnen oder einem Ihrer prädestinierten Kollegen gehen?
Ja, die Frage ist, wie merke ich denn dann den Knorpelschaden? Die ist sicherlich sehr, sehr gut, weil wir ja vorhin anfänglich gehört haben, dass Knorpelschaden aufgrund der Tatsache, dass er keine Blutgefäße enthält und keine Nervenzellen enthält, dass er sich zunächst einmal gar nicht bemerkbar macht. Aber irgendwann ist er dann natürlich so weit fortgeschritten, dass er beispielsweise drittgradig wird. Und drittgradig bedeutet, dass ungefähr die Knorpeldicke auf der Gelenkfläche um die Hälfte abgenommen hat. Und dann kommt es zu einer Überlastung des darunterliegenden Knochengewebes. Und im Knochen wiederum, da finden wir dann Nervenzellen. Und wenn diese Nervenzellen bedingt durch die verringerte Knorpeldicke auf der Gelenkfläche dann doch mehr Druck bekommen, dann melden sie das als Schmerzsignal ans Gehirn. Und dann wird der Patient dann schon gewahr, dass irgendwas im betroffenen Gelenk nicht stimmt. Und dann ist in der Regel dann irgendwann auch der Arztbesuch vorgesehen. Und dann kann im Rahmen einer Diagnostik, die was den Knorpel angeht, am sinnvollsten mit einer MRT, also einer Kernspintomographie-Diagnostik durchgeführt wird, kann dann der Knorpelschaden in Augenschein genommen werden. Das heißt also sowohl in der Art der Ausprägung, also dritt-, viertgradig oder als auch in der Art der Ausdehnung, also der Größe des Knorpelschadens, kann er dann bewertet und dann schlussendlich auch mit der entsprechenden Therapieempfehlung beantwortet werden.
Wenn ich jetzt schon Schmerzen höre, bin ich ja schon irgendwie ein bisschen weiter in der Diagnostik wahrscheinlich. Kann man vorher das auch herausfinden, bevor ich wirklich Schmerz habe und sage, jetzt brauche ich Hilfe? Weil dann ist ja schon ein gewisser Grad wieder erreicht. Ne?
Naja, man kann natürlich schon im Vorhinein, auch wenn gar keine Beschwerden bestehen, rein auf Verdacht schon mal eine Untersuchung durchführen. Beispielsweise, wenn man sich beim Sport stark verletzt hat, also starke Schmerzen hatte, wodurch bedingt auch immer und einem die ganze Sache nicht so geheuer vorkommt, dann kann man sicherlich auch auf Verdacht schon mal eine Kernspintomographie machen. Das ist richtig. Und sicherlich wird es da im einen oder anderen Fall dann auch schon den frühzeitigen Beweis für eine Knorpelverletzung geben.
Dinge wie Knirschen, Knacken, was man ja auch regelmäßig hat, ist das auch schon ein Hinweis darauf?
Da kann man dann auch sicherlich mit gutem Recht eine Untersuchung einleiten. Das ist richtig, ja.
Jetzt habe ich das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht, weil eventuell eine Verletzung da war, ich das auf Verdacht machen möchte, ich übermäßiges Knirschen, Knacken oder sogar Schmerzen habe. Wie gehe ich denn jetzt daran? Wo gehe ich hin? Wie informiere ich mich, den passenden Arzt für mich zu finden und auch die passende Behandlungsmethode?
Ja, in der Regel ist das ja heute so, dass die Patienten oder die Betroffenen, dass die sich sehr viel im Internet informieren und dann so Suchbegriffe eingeben, wie beispielsweise Knorpelschaden. Und dann werden sie möglicherweise, wenn sie nur lange genug suchen, auf das Knorpelzentrum NRW kommen, das von uns, vom Orthopädisch-Neurochirurgischen Zentrum, als eine Art Subabteilung betrieben wird, wo der Kollege Ahrens und ich sehr stark engagiert sind. Und dann finden die Patienten hoffentlich den Weg zu uns und werden von uns in Augenschein genommen mit ihrem betroffenen Gelenk und einer entsprechend sachkundigen Diagnostik zugeführt und an deren Ende mitunter im einen oder anderen Fall dann vielleicht auch nicht das ganz so schöne Ergebnis eines Knorpelschadens sich zeigt. Aber es ist natürlich so, dass dann bei uns auch die adäquate Hilfe angeboten wird.
Dass mir mal ein Arzt Dr. Google empfiehlt, das hätte ich auch niemals gedacht.
Ja, die so Zeiten ändern sich.
So, jetzt habe ich durch Dr. Google Dr. Stehens und Kollegen gefunden für das Knorpelzentrum NRW. Was genau ist das eigentlich und wie ist das entstanden?
Ja, das ist entstanden aus einer Leidenschaft zum Gelenkerhalt. Also es ist immer relativ einfach, betroffene Gelenke dann schlussendlich, wenn der Verschleißschaden nur weit genug fortgeschritten ist, dann ganz ohne viel Überlegen einer Endoprothese, also einem künstlichen Gelenk zuzuführen. Mhm. Aber so weit soll es ja erst gar nicht kommen. Also ist unser Anliegen schon frühzeitig, eben wenn Knorpelschäden vorhanden sind, diese Knorpelschäden so adäquat zu behandeln, dass es nach Möglichkeit, wie das mit dem Fachterminus heißt, zu einer Restitutio ad integrum kommt, zu einer vollständigen Ausheilung wieder, sodass dann für dieses Gelenk auf lange Sicht hin zunächst einmal nicht mehr die Gefahr besteht, dass sich dort frühzeitig eine Arthrose in dem Gelenk entwickeln kann, aus einem ursprünglich kleinen Knorpelschaden. Und diese Leidenschaft teilt eben auch der Kollege Ahrens mit mir und dann sind wir irgendwann auch über unser Engagement in verschiedenen Fachgesellschaften darauf gekommen, das etwas, sagen wir mal, werbewirksamer auch an die Öffentlichkeit heranzutragen, dass wir eben bei uns im Unternehmen so eine Subabteilung für den Gelenkerhalt haben und daraus hat sich dann das Knorpelzentrum NRW gebildet.
Bevor ich jetzt noch weiter zum Knorpelzentrum frage, muss ich einmal nochmal einen Sprung zurück zu einer Aussage. Sie sagten gerade, das Gelenk so zu behandeln, dass es wieder hergestellt wird. Beim letzten Mal, das habe ich sehr aus dieser Folge mitgenommen, ist Arthrose, man kann es behandeln, aber man kann es nicht heilen. Aber einen Knorpelschaden kann man schon heilen.
Ja, das ist richtig. Also die Arthrose an sich ist ein unumkehrbarer Prozess. Denn die Arthrose bedeutet mehr als nur ein lokal begrenzter Knorpelschaden. Bei der Arthrose handelt es sich ja um eine muskuloskeletale Erkrankung. Das heißt eben nicht nur das Gelenk selber mit seinen knöchernen Anteilen, seinen knorpeligen Gelenkflächen, sondern auch mit seinen Bändern, mit seiner Gelenkkapsel und mit den das Gelenk bewegenden Muskeln ist davon betroffen. Hingegen der Knorpelschaden ist ja nur ein winzig kleiner Teil in diesem ganzen Konstrukt, was wir allgemein als Gelenk bezeichnen. Und wenn es dort zu einem Schaden kommt, dann ist es schon möglich, diesen Knorpelschaden mit entsprechend ärztlicher, chirurgischer Hilfe so zu behandeln, dass der Knorpelschaden, der ja, wie wir eingangs gehört haben, aus sich heraus nicht regenerationsfähig ist, dass man den dann schon zur Ausheilung bringen kann. Und damit hätte man eben diese schicksalhafte Verlauf einer Arthroseentwicklung, das hätte man damit vermieden.
Sie haben ja gerade schon gesagt, chirurgischer Eingriff. Ist das der Weg, einen Knorpelschaden zu beheben oder welche Wege haben Sie noch im Knorpelzentrum?
Ja, also diese Behebung des Knorpelschadens, wenn er denn dritt- oder viertgradig ist, geht nur chirurgisch. Und das kann man entweder durch einen offen chirurgisches Verfahren machen. Das heißt, man hat an verschiedenen Gelenken auch die Möglichkeit, je nachdem, wie man die operativen Zugänge setzt, mit kleineren Schnitten sich dem Gelenk zu nähern. Oder aber man macht das eben im arthroskopischen Verfahren. Das heißt also im Rahmen einer Gelenkspiegelung, wo man noch viel winzigere kleinere Schnitte macht. Also die sogenannte Schlüssellochtechnik, wie das so im Volksmund heißt. Also Gelenkspiegelung, auch damit kann man eben Knorpelschäden beheben. Das ist mitunter so ein bisschen abhängig von der Lage des Knorpelschadens in dem betroffenen Gelenk, auch von der Gelenkanatomie. Man kommt sicherlich nicht mit der arthroskopischen Chirurgie an jedem Gelenk überall hin, sondern dann ist man ab und zu mal gezwungen, eben auf so ein offenchirurgisches Verfahren zu wechseln, um einfach diesen Knorpelschaden, der an einer vielleicht sagen wir etwas schwer zugänglichen Stelle liegt, dann doch adäquat adressieren zu können.
Jetzt höre ich da schon raus und natürlich ist es klar, jeder Patient, jeder Knorpelschaden ist sehr individuell, aber gibt es so auch da, wie wir über eine Volkskrankheit beim letzten Mal gesprochen haben, auch den Volksknorpelschaden, gibt es da Häufigkeiten, die man beobachten kann?
Ja, sagen wir so, wenn man davon ausgeht, dass natürlich die Gelenke der unteren Extremität etwas häufiger betroffen sind als die Gelenke der oberen Extremität, weil sie einfach eben einer ganz anderen Belastung unterliegen, dann ist da auch schon an der unteren Extremität, weil wir ja leider Gottes auch die andere Volkskrankheit Übergewicht haben.
Mhm. Sprachen wir beim letzten Mal auch drüber, ja.
Da erinnere ich mich auch noch dran. Da ist natürlich dann in erster Linie auch das Kniegelenk zu nennen, was davon, sagen wir mal, im Sinne eines Volksknorpelschadens betroffen ist. Es ist auch so, dass die längsten und größten Verlaufsbeobachtungen und Erfahrungen aus der Wissenschaft zum Kniegelenk bestehen. An anderen Gelenken ist man vielleicht noch nicht ganz so, was wissenschaftliche Studien angeht, noch nicht ganz so weit wie am Kniegelenk. Aber mit dem Kniegelenk hat aufgrund der Tatsache, dass es eben doch recht prädisponiert ist für den Knorpelschaden, hat auch in der Knorpelforschung, in der Knorpeltherapie eigentlich alles angefangen.
Nehmen wir jetzt Patient X mit dem Knie. Es hat nicht nur geknirscht, geknackt, sondern es tut tatsächlich weh. Wie ist dann der Verlauf, wenn jetzt wir Zuhörer haben, die tatsächlich auch Knieprobleme haben und sich überlegen, das klingt ganz gut, was er da erzählt, ich würde das gerne checken lassen, außer jetzt bei Dr. Google zu gucken. Was ist der normale Weg eines Patienten mit so einem Befund jetzt erstmal?
Naja, mit so einem Befund wird er entweder zu einem Hausarzt gehen oder eben zum Orthopäden gehen und sich dort einfach mal mit seinen Beschwerden vorstellen und sagen, hier und da knirscht oder Knurps oder wie Sie es gerade genannt haben, in dem Gelenk und ihn interessiert einfach mal, was das zu bedeuten hat. Das muss ja jetzt nicht unbedingt sofort auch gleich ganz stark schmerzhaft sein, sondern einfach nur ein Geräusch machen. Und das ist ja völlig normal, dass das den einen oder anderen Patienten irritiert und der gerne mal gewusst hätte, was das zu bedeuten hat, ob man damit letztendlich ein erhöhtes Risiko verbindet, an diesem Gelenk jetzt zu erkranken oder ob man vielleicht sogar schon erkrankt ist. Das finde ich ist das natürliche Interesse an der eigenen Gesundheit. Und da geht er damit zum Arzt, wie gesagt, entweder zum Hausarzt oder vielleicht direkt auch zum Orthopäden und lässt das Ganze mal abklären. Und so geht es dann meistens auch los.
Ich neige dazu, gerade seit ich den Gesundheitspodcast mache und sowas zu hören, in so hypochondrische Züge abzugleiten. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man jetzt über so ein Thema spricht, so intensiv, wie wir das jetzt auch tun, natürlich ein ganz normaler Reflex. Wenn ich jetzt in meinen Körper als Zuhörer gerade reinhorche, an welchem Punkt sagen Sie, okay, da kann man jetzt mal schauen und das andere ist eher ein Punkt, das ist jetzt gerade einfach nur dem Podcast geschuldet, dass man glaubt, man müsste jetzt sofort bei Ihnen aufschlagen im Knorpelzentrum.
Ich glaube, das ist sehr schwer an einem Punkt festzumachen. Das ist immer auch von der Persönlichkeitsstruktur abhängig. Es gibt eben Menschen, die sind etwas vorsichtiger, etwas ängstlicher, die beäugen dann auch die eigene Gesundheit mit dementsprechend etwas kritischerem Auge. Und dann gibt es Menschen, die das sagen wir mal gar nicht für so ernst nehmen und einfach da ganz normal drüber hinweggehen, sich da keine weiteren großen Gedanken zu machen und dann das für nicht so beachtenswert halten. Also ich glaube, das ist der Individualität der Psyche des Einzelnen geschuldet.
Wir haben über die chirurgischen Eingriffe gesprochen, aber ich habe noch nicht gefragt, was machen Sie eigentlich genau, wenn Sie ans Gelenk gehen? Welche Möglichkeiten gibt es, den Knorpel zu behandeln?
Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten, den Knorpelschaden zu behandeln und das richtet sich eben auch nach dem Grad der Knorpelschädigung und auch nach dem Ausmaß der Knorpelschädigung. Und da besteht zum einen die Möglichkeit, sich einer Mithilfe des Knochenmarks zu bedienen, indem wir nämlich den Knorpelschaden zunächst einmal von allem schadhaften Knorpelgewebe oder beschädigten Knorpelgewebe befreien und dann den darunterliegenden blanken Knochen, wenn man so will, ein wenig eröffnen, sodass es dann dazu kommt, dass wir uns dem darunterliegenden Knochenmark, wenn man so will, dass wir uns der Hilfe dieses Knochenmarks bedienen, also eine sogenannte Knochenmarkstimulation durchführen und dann eben auf den Defektbereich die Möglichkeit haben, verschiedene Biomaterialien aufzubringen. Die können auf Basis eines Kollagengerüsts oder auf Basis eines Hyalurongerüsts können die dann auf den Defekt aufgelegt werden und es kommt dann eben aufgrund der Perforation des blanken Knochens kommt es zum Einsprossen oder Einwandern von, nennen wir es mal, Knochenmarkzellen, die dann eben unter dem Schutz dieses Biomaterials sich zu Knorpelzellen differenzieren und damit kommt es dann zu einer Ausheilung des Knorpeldefektes.
Weil das der Teil ist, der sich regenerieren kann, anders als der Knorpel,
richtig,
wie Sie eingangs sagten.
So ist es. So ist es. Und die andere Möglichkeit ist, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass man auch Knorpel transplantieren kann, dann ist die andere Möglichkeit, dass wir zunächst in einem ersten Eingriff ein paar, sagen wir mal, stecknadelkopfgroße Knorpelgewebsstücke aus dem betroffenen Gelenk entnehmen an Stellen, wo man das machen kann, ohne dass man einen neuen Schaden damit provoziert. Also beispielsweise, wenn wir jetzt bei dem schon häufig genannten Beispiel des Kniegelenkes bleiben, aus der Mitte des Kniegelenks, dort, wo die Kreuzbänder sich befinden, dort gibt es auch einen schmalen Streifen, wo man Knorpelgewebe entnehmen kann. Und dieses Knorpelgewebe wird dann in ein Labor geschickt und wird dann nach durchschnittlich 3 bis 6 Wochen so dort aufbereitet, dass aus dem Knorpelgewebe die Knorpelzellen isoliert werden. Es ist ja so, dass Knorpelgewebe nur zu ungefähr 5 oder 6% Knorpelzellen enthält und diese Knorpelzellen werden dann im Labor auf Nährböden unter Verwendung von dem patienteneigenen Blut, das auch gleichzeitig bei der ersten Operation mit abgenommen wird, werden diese Knorpelzellen über den gerade genannten Zeitraum angezüchtet und dann im Rahmen des zweiten Eingriffes in den Knorpeldefekt transplantiert und wachsen dann dort innerhalb von, sagen wir mal, 6 bis 10 Wochen zu einer neuen Knorpeldecke heran, sodass dieser Defekt dann damit abgedeckt und ausgeheilt ist.
Also es ist quasi eine Hilfe zur Selbsthilfe im Körper.
Ganz genau, eine Hilfe zur Selbsthilfe. So kann man es eigentlich nennen, richtig.
Jetzt haben wir beim letzten Mal auch sehr intensiv über das ganze Thema gesprochen, schnell wieder mobil werden. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, was Sie gerade gesagt haben, relativ frühzeitig schon etwas zu tun, das Gelenk erhalten, auch langfristig wieder gesund erhalten, kommen wir, glaube ich, an den gleichen Punkt wieder raus. Also wenn ich bei Ihnen im Knorpelzentrum bin, liege ich nicht lange irgendwo in der Gegend rum.
Nein, das auf keinen Fall. Also das, wir wollen natürlich schon dann auch für eine zügige, wenn wir das mal so sagen sollen, für eine zügige Erledigung dieses Falls sorgen. Das ist für alle Beteiligten positiv, um den Patienten eben auch möglichst schnell wieder mit einem gesunden Gelenk am Alltag teilhaben lassen zu können oder auch was seine sportlichen Ambitionen geht, auch das möglichst schnell ihm wieder zu ermöglichen, dass er da, wo er ursprünglich mal aufgehört hat, auf dem Leistungslevel im Sport, dass er dort auch relativ schnell wieder anknüpfen kann.
Haben Sie tatsächlich viele Sportler?
Ja, habe ich.
Also wirklich Profisportler?
Auch viele Profisportler. Gerade, das wissen wir ja, im Ballungsraum Ruhrgebiet gibt es nun sehr viele Sportarten, die höherklassig vertreten sind, bis hin zur Bundesliga, die laufen.
Habe ich noch nie von gehört, das ist mal ganz neu. Ja. Sie rennen
das
ja auch eine Weile rum.
Nicht um ihre Karriere.
Nein. Die haben dann immer irgendwas anderes kurzzeitig. wenn ich jetzt einen Knorpelschaden hat, gut, jetzt mit dem Hintergrund, die sagen das nicht und dann stehen sie auf einmal doch wieder auf dem Rasen, kann man sich schon erschließen, dass wenn ich etwas am Knorpel habe, wenn ich in der Behandlung war und auch wenn es ein chirurgischer Eingriff war, ich bin relativ schnell auch wieder richtig auf dem, wenn wir jetzt vom Kniegelenk ausgehen zum Beispiel, bin ich schnell wieder auf dem Bein.
Ja, das relativ ist eben tatsächlich relativ. Das ist natürlich bei den Profisportlern eine ganz andere postoperative Betreuung als bei dem Normalbürger. Ja. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Faktor, der dann im Rahmen der Genesung und dem Wiedererscheinen auf dem Platz eine Rolle spielt. Aber das ist sicherlich eine Sache, die Behandlung eines Knorpelschadens, die jetzt nicht, sagen wir mal, eine Ausfallzeit von was weiß ich, einem Jahr oder sowas wird. Das auf keinen Fall. Das lässt sich schon in kürzerer Zeit recht gut und erfolgreich behandeln. so dass man da sowohl als ganzer, als Otto-Normalverbraucher als auch als Profisportler sich so einer Behandlung unterziehen kann.
Auch wenn wir das Wort Gefahr ja jetzt eher ungern in dem Zusammenhang nehmen, aber trotzdem, wie groß ist denn die Gefahr, wenn ich jetzt an einem Gelenk diesen Knorpelschaden hatte, dass das nochmal wiederkommt?
Ja, prinzipiell ist man ja nicht vor erneuten Knorpelschäden gefeit. Das muss man vorwegschicken. Man kann durchaus ein zweites Mal einen Knorpelschaden am selben Gelenk erleiden. Es ist aber auch so, dass so ein Knorpelschaden, so gut er denn auch behandelt wurde, dann vielleicht trotzdem nicht ganz hundertprozentig ausheilt und es sich dort nach einer gewissen Zeit an derselben Stelle zu einem erneuten, sich da ein erneuter Knorpelschaden bildet oder eben die Ausheilung dann doch gar nicht so gut gelingt, dass doch ein gewinzig kleiner Restschaden übrig bleibt, der dann quasi wieder Ausgangspunkt für erneute Beschwerden sein kann. Also das ist, weil Knorpel eben auch ein sehr fragiles und sehr sensibles Gewebe ist, ist gerade hierbei kommt dann der Nachbehandlung eine besondere Rolle zu. Ja. Es ist nicht damit getan, nur einfach, wenn ich das so salopp sagen darf, die Messer zu wetzen, sondern insbesondere die Nachbehandlung ist gerade bei der Behandlung von Knorpelschäden von enormer Wichtigkeit.
Findet die dann auch noch bei Ihnen statt, bei dem
Knorpel? Na, die findet, sagen wir mal, unter unseren gestrengen Augen findet die statt.
Ja, man will ja auch, dass das, was man dann repariert hat, ja nicht direkt wieder zerstört sehen.
Das ist völlig richtig. Ja. Deswegen sind wir da auch ganz schwer hinterher, dass die Patienten nach einem speziellen Nachbehandlungsplan, den wir entworfen haben, in Abstimmung mit einer Fachgesellschaft, dass die Patienten in dieses Nachbehandlungsschema eingegliedert werden und dann von entsprechenden Physiotherapeuten behandelt werden. Wobei aber da letztendlich natürlich der Physiotherapeut derjenige ist, der dann diese Nachbehandlung federführend durchführt. Wir aber im Hintergrund stehen und quasi ja das Ganze mit begleiten, weil unser Beitrag zur Behandlung des Knorpelschadens ist ja nun mal der chirurgische, ja. Und der Beitrag des Physiotherapeuten liegt in der Nachbehandlung. Und da, das finde ich, ist auch eine sinnvolle Trennung, sofern das dann auch trotz aller Trennung ein insgesamt stimmiges Konzept von beiden Disziplinen darstellt.
Jetzt hatten wir gerade ja das Beispiel Profifußballer. Klar, die stehen irgendwann wieder auf dem Platz, bis das Karriereende naht. Aber müssen halt sich immer weiter diesem Risiko aussetzen, dass es vielleicht nochmal kommt. Wenn ich jetzt als Normalo mit einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Knieproblem bei Ihnen war, muss ich was an meinem Leben danach ändern oder mache ich so weiter wie vorher? Was ist da so Ihre Empfehlung im Durchschnitt? Wir müssen ja immer schauen, dass wir einen Durchschnitt finden, auch wenn ja sehr viele Sachen wirklich einfach individuell sind.
Ja, nein, das ist ja schon unser Ziel, dass wir, wenn wir den Knorpelschaden behandelt haben oder behandeln, dass sie dann auch wieder ganz normal sowohl in ihrem privaten, beruflichen wie auch in ihrem sportlichen Bereich nach Abschluss der Behandlung teilnehmen können.
Als wäre nichts gewesen.
Quasi, als wäre nichts gewesen. Das ist unser Ziel und in sehr, sehr vielen Fällen erreichen wir das auch. Aber man würde natürlich jetzt so ein bisschen schummeln, wenn man sagen würde, es gelingt uns in 100% der Fälle. Das tut es nicht, das muss man auch ganz ehrlich zugeben. Aber es ist schon im 90er-Prozent-Bereich, wo uns das gelingt.
Das Knorpelzentrum NRW, ich verlinke natürlich auch wieder in dieser Podcast-Folge alle wichtigen Seiten, auf der Sie Informationen bekommen und sage Dankeschön an Dr. Wolfram Stehens für einen Ausflug in die Knorpelwelt heute.
Ja, vielen Dank und hat mir sehr viel Spaß gemacht.